Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 7, die Verse 1 bis 10. Lukas, Kapitel 7, die Verse 1 bis 10. Nachdem Jesus seine Rede vor dem Volk vollendet hatte, ging er nach Kapernaum. Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb und wert war. Der lag todkrank. Als er aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr und sprachen: Er ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst, denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Da ging Jesus mit ihnen, als er aber nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen: Ach Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als aber Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte: Ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Es wird wohl kaum jemand unter uns sein, der die Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum nicht kennt. Wenn man sich etwas intensiver mit diesem Geschehen auseinandersetzt, dann kann man diesen Mann wirklich lieb gewinnen und Achtung vor seinem hervorragenden Charakter bekommen. Selbst unser Herr Jesus Christus staunte über diesen Mann, speziell über seinen Glauben. Als aber Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte: Ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Aber nicht nur sein Glaube war etwas Besonderes, sondern auch seine Liebe und seine Herzensdemut sind staunenswerte Züge im Leben dieses heidnischen Hauptmannes. Kapernaum lag am nordwestlichen Ufer des Sees Genezareth und war eine strategisch wichtige Stadt, ein wichtiger Punkt, weil die Stadt an der großen Handelsstraße von Jerusalem nach Damaskus lag. Hier in Kapernaum hielt sich unser Herr Jesus Christus oft auf. Und wir lesen in Vers 1, dass er sich, nachdem er die Bergpredigt gehalten hatte, auf den Weg machte nach Kapernaum. Nachdem Jesus seine Rede vor dem Volk vollendet hatte, es geht da um die sogenannte Bergrede oder Bergpredigt, ging er nach Kapernaum. Und dort in Kapernaum tat der Hauptmann seinen Dienst als Befehlshaber einer römischen Besatzungstruppe. Und nun trat der Fall ein, dass einer seiner Sklaven, so müssen wir hier besser übersetzen, statt Knecht, dass einer seiner Sklaven todkrank wurde. Eigentlich kaum erwähnenswert, wenn man bedenkt, welch eine Stellung die Sklaven im Altertum in der Regel hatten. Sie wurden als Sache angesehen und wurden auch wie eine Sache behandelt. So wird uns zum Beispiel berichtet, dass der Verwalter eines römischen Großgrundbesitzers dem Besitzer empfahl, jedes Jahr seine Geräte zu überprüfen und alles, was alt und beschädigt sei, zu entsorgen und ebenso auch mit den Sklaven zu verfahren. Wenn ein Sklave nicht mehr arbeiten konnte, wurde er normalerweise getötet. Insofern ist es etwas ganz Erstaunliches, dass dieser römische Hauptmann sich so sehr um seinen kranken Sklaven kümmerte und sorgte. Es heißt hier ausdrücklich, dass er ihm lieb und wert war. Ein Hauptmann aber hatte einen Sklaven, der ihm lieb und wert war, der lag todkrank. Unter seiner rauen Soldatenschale verbarg sich also ein mitfühlendes Herz, das sogar für einen seiner Sklaven schlug. Und dieser Hauptmann war also nicht von der Art, die Menschen nur so lange schätzt, solange sie nützlich sind. Es ist eine schlimme Sache, dass wir inzwischen in unserer Gesellschaft so weit gekommen sind, dass es so kalt geworden ist, dass man den Wert eines Menschen lediglich nach seiner Leistung bemisst. Menschen, die das nicht mehr bringen können, was man von ihnen meint, erwarten zu können, werden einfach aussortiert. Glücklicherweise ist das nicht überall der Fall, jedoch nimmt der Leistungsdruck in unserer Gesellschaft immer mehr zu. Leider hat dieser Geist auch in der Gemeinde Jesu Einzug gehalten. Manche Entscheidungen, die getroffen werden, werden inzwischen hauptsächlich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten getroffen. Die Liebe zu den Schwachen und weniger Nützlichen bleibt dabei mehr und mehr auf der Strecke. Nun, es hätte nahe gelegen, dass dieser Hauptmann seinen zurzeit unbrauchbaren Sklaven einfach beseitigt hätte, wie man sich einer lästigen Sache entledigt. Keiner hätte sich in der damaligen Zeit darüber aufgeregt. Es wäre das Normale gewesen. Doch dieser Mann war anders als andere. Offensichtlich hatte der Gott Israels sein Herz angerührt, denn er stand in einem sehr guten, engen Kontaktverhältnis zu den Juden. Es verband ihn eine herzliche Liebe mit dem auserwählten Volk Gottes. Die Ältesten der Juden bestätigten das. Wir lesen das in den Versen 4 und 5. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr und sprachen: Er ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst, denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Wir können davon ausgehen, dass seine Liebe zu Israel wirklich echt war. Auch das war nicht selbstverständlich, denn die Römer pflegten die Religion anderer unterjochter Völker für sich zu nutzen. Ein Kommentar, in dem ich las, zitiert den englischen Geschichtsschreiber Gibbon, der gesagt hat, das Volk war der Meinung, dass die verschiedenen Religionen, die es im Römischen Reich gab, alle gleichberechtigt und wahr seien. Die Philosophen, also die Intellektuellen der damaligen Zeit, waren der Meinung, dass sie alle gleich falsch seien. Und die römische Obrigkeit hielt sie alle für gleich nützlich. Und so ist es verständlich, dass ein Kaiser Augustus zum Beispiel den Bau von Synagogen empfahl als Beruhigungsmittel für das Volk. Der Hauptmann von Kapernaum hatte die Synagoge dagegen aus Liebe zum jüdischen Volk bauen lassen und in der Überzeugung, dass er es hier mit dem einzig wahren Gott zu tun hatte. Offensichtlich hatte er das Heidentum hinter sich gelassen und pflegte nun einen engen Kontakt zu den Ältesten der Juden, war von daher auch sicherlich unterwiesen. Es war keine billige Toleranz oder ein Respekt, der die Wahrheitsfrage beiseite ließ, eine ungewöhnliche und staunenswerte Gesinnung und Verhaltensweise. Vorbildlich auch für unsere Zeit, in der man zugunsten einer schwärmerischen Einheitsidee von einer absoluten Wahrheit nichts mehr wissen will. Toleranz also auf Kosten der Wahrheit. Alles ist relativ, es gibt keine absolute Wahrheit. Und damit stehen wir als Gemeinde Jesu, wenn wir noch bleiben bei dem, was Gottes Wort lehrt, im Abseits. Und werden mehr und mehr zu Feinden der Gesellschaft. So wird es sich mit der Zeit entwickeln. Dieser Mann war auch bereit, sein Geld für die Sache Gottes einzusetzen. Und solche Menschen gibt es auch heute noch. Menschen, die Gott gesegnet hat mit materiellen Gütern, die aber ein offenes Herz haben und eine offene Hand für die Belange des Reiches Gottes. Und ich denke, das ist etwas sehr, sehr Schönes. Nur muss man darauf Acht haben, dass man sie nicht um dessen Willen lieb hat, sondern sie wertschätzt und achtet um ihrer selbst Willen und nicht wegen des Geldes, das sie investieren in den Bau des Reiches Gottes. Das ist ganz wichtig. Solche Menschen wollen geliebt werden um ihrer selbst Willen. Wir können also sagen, dass dieser Mann in seinem Verhalten nicht von dem Grundsatz ausging, ich bringe mich nur ein, wenn es mir persönlich auch etwas bringt, sondern er handelte in Liebe gepaart mit dem Verlangen nach Wahrheit, das heißt in selbstloser Weise. Das ist ja typisch, nicht nur für eine bestimmte Zeit, sondern das ist typisch für unser eigenes Herz, dass wir uns zunächst immer wieder die Frage stellen, was bringt mir das? Hab ich etwas davon? Dabei macht man zunächst einmal den großen Fehler, dass man meint, in jedem Fall wissen zu können, was man wirklich braucht. Der natürliche Mensch, so lehrt uns die Heilige Schrift, weiß das gar nicht, was er wirklich nötig hat, was er wirklich braucht. Und von daher hat er auch kein Gespür für die Wahrheit des Wortes Gottes. Der natürliche Mensch, so sagt der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit, er kann es nicht begreifen, er kann es nicht verstehen, weiß auch nicht, dass er diese Wahrheit dringend nötig hat zu seinem ewigen Seelenheil. Und auch wir als Kinder Gottes, solche, die also wirklich wiedergeboren sind und den Geist Gottes haben, wissen auch nicht immer, was sie nötig haben. Das ist einfach so, sonst wären wir immer sofort einverstanden mit den Wegen Gottes, mit den befremdlichen Wegen Gottes in unserem Leben. Würden nicht immer wieder dagegen aufbegehren, sondern wären dankbar in allen Dingen, in jeder Situation unseres Lebens. Dass wir das aber durchaus nicht immer sind, beweist, dass wir auch nicht immer wissen, was gut für uns ist. Also man irrt sich darin, wenn man davon ausgeht, von diesem Grundsatz ausgeht, was bringt mir das? Und wenn mir das was bringt, dann bin ich auch dabei und ansonsten bin ich nicht dabei. Ja? Das ist ein falscher Grundsatz. Ganz davon abgesehen, dass er geprägt ist vom Egoismus unseres Herzens. Also darin war unser Hauptmann so ganz anders als viele andere seiner Zeitgenossen und sicherlich als viele Menschen auch in unseren Tagen, auch innerhalb der Gemeinde Jesu. Das muss man leider sagen. Ein anderer staunenswerter Zug in seinem Charakter war seine Demut, seine Herzensdemut. Jemand nennt die Demut das Kleinod der Gläubigen. Was ist ein Kleinod? Ein Kleinod ist etwas ganz Kostbares. Ein Schmuckstück beispielsweise. Ein Schatz ist ein Kleinod. Ich hoffe, dass alle Ehemänner unter uns von ihren Frauen so sprechen können. Dass ihre Frauen ein Kleinod sind für sie. Ein Schatz, der für sie ganz, ganz kostbar ist. Von Gott geschenkt. Von Gott anvertraut. Lasst mich das mal so am Rande vermerken, wie gehen wir mit diesem Kleinod um, ja, das Gott uns anvertraut hat. Nicht nur mit unseren Kindern, die oftmals im Mittelpunkt stehen, sondern es geht da zunächst einmal auch um den Umgang mit unseren Frauen. Aber das jetzt nur einmal am Rande. Also Demut, das Kleinod der Gläubigen, so haben wir gesagt, umso erstaunlicher ist es, dass wir diesen Schatz, dieses Kleinod bei einem Soldaten finden, der von seinem Beruf her nicht gerade zimperlich sein darf und keinen Zweifel an seiner Tüchtigkeit dulden darf. Aber Demut darf man eben nicht verwechseln mit Weichlichkeit und darf man auch nicht verwechseln mit Bescheidenheit. Ein bescheidener Mensch vergleicht sich mit anderen Menschen, die ihm hier und da überlegen sind. Das macht ihn dann hoffentlich, das macht ihn dann bescheiden in seinem Denken, auch in seinem Handeln. Aber wenn wir von Demut sprechen, dann geht es um unser Verhältnis zu Gott. Ein demütiger Mensch sieht sich im Lichte in der Gegenwart Gottes, und zwar sieht seine eigene Niedrigkeit, seine Schwachheit, seine Unvollkommenheit. Er wird sich dessen mehr und mehr bewusst im Laufe des Glaubenslebens. Es ist ein großer Irrtum zu meinen, dass der Mensch, der wiedergeboren ist, dann in einem Wachstum in der Gnade in sich selbst immer besser würde und niemals mehr seine Sünde und sein Zu-Kurz-Kommen zu beklagen hätte. Luther hat gesagt, unser ganzes Leben ist eine einzige Buße, eine einzige Demütigung vor Gott, dann wird uns die Gnade Jesu immer wieder kostbar und groß sein. Sonst wird sie uns später selbstverständlich, es wird zu einer billigen Gnade werden in unserem Leben. Also es geht darum, dass ein Mensch, der demütig ist, sich immer wieder dessen bewusst wird, was er eigentlich in sich selbst ist, angesichts der Größe Gottes, angesichts der Heiligkeit Gottes, angesichts der Vollkommenheit Gottes. Und Gott ist der Schöpfer. Wir sind Geschöpfe. Wir würden gar nicht existieren, wenn Gott uns nicht aus Liebe erschaffen hätte. Das sollte uns demütig und klein machen in unseren eigenen Augen. Wir sollten also immer wieder dahin kommen, dass wir erkennen, dass wir im Grunde genommen nichts sind. Hören wir einmal, wie Abraham betet. Da ging es um Sodom und Gomorra und er tritt ein für die Menschen, für die Bewohner, die dort lebten. In Sonderheit natürlich auch für seinen Neffen Lot. Da lesen wir 1. Mose Kapitel 18. Abraham antwortete und sprach, ach siehe, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. Bin nichts vor dir, Herr. Ich bin ein vergänglicher Mensch. Ich bin Erde und Asche vor dir. Und darum kann ich das nur so ausdrücken, dass ich es hier einmal wage, mit dir zu reden und zu dir zu beten. Ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. Was ruft Jakob aus angesichts der Segnungen, die er von Gott empfangen hatte, obwohl er sie ganz gewiss nicht verdient hatte? Wir wissen ja, dass er seinen Vater betrogen hat und seinen Bruder Esau betrogen hat. Jakob, der Hinterlistige, der Betrüger. Und nun hat Gott ihn begleitet auf diesem Weg, den er gegangen ist, und hat ihn reich beschenkt mit irdischen Gütern und auch mit geistlichen Segnungen. Und was sagt er? Ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die du an deinem Knechte getan hast. Das ist Herzensdemut. Ich habe das alles nicht verdient, Herr. Ich bin zu gering. Wie ist es dem verlorenen Sohn ergangen, der aus dem Sündendienst nach Hause kam, zurück ins Vaterhaus? Der Vater lief ihm ja entgegen. Er hatte die ganze Zeit nach seinem Sohn Ausschau gehalten. Er liebte ihn. Er sehnte sich danach, dass er zurückkehren würde. Und dann kam dieser Sohn nach Hause. Überführt von der Sündhaftigkeit seines Herzens bekennt er seinem Vater, ich bin nicht wert, dass ich hinfort dein Sohn heiße. Das ist Herzensdemut. Und Lloyd Jones ist es gewesen, der einmal gesagt hat, der Mensch muss, bevor er zum Glauben kommt, erst einmal gründlich gedemütigt werden. Es geht nicht anders. Und ich pflege zu sagen, es ist noch kein Mensch erhobenen Hauptes durch die enge Pforte gegangen. Stolz und ungebrochen. Kein Mensch. Kein Mensch geht ein in das Reich Gottes, ohne sich vor Gott tief zu demütigen und zu beugen, seine Sündhaftigkeit zu erkennen und zu bekennen und sich dann dem Sohne Gottes anzuvertrauen und seiner Gnade. Und wir Gläubigen, auch wir haben das immer wieder nötig. Ich bin nicht wert, ein Kind Gottes zu sein. Ich bin es nicht wert von Hause aus, aber ich bin's nun. Jetzt brauche ich das wirklich nicht mehr zu tun, dass ich mich ständig nur im Lichte meiner Sündhaftigkeit sehe, sondern ich darf darüber hinaus schauen auf den Gekreuzigten, auf ihn, der alles gut gemacht hat in meinem Leben. Ich stehe ständig unter dem Segen Gottes, weil ich eine bleibende Gerechtigkeit habe in Christus. Sie gilt. Ich habe eine bleibende Sündhaftigkeit in mir selbst und darum brauche ich eine bleibende Gerechtigkeit, eine bleibende Gnade, die über meinem Leben steht und die habe ich in Christus Jesus, unserem lieben Herrn. Ich bin hinfort nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. In seiner Not sandte der Hauptmann die Ältesten der Juden zu Jesus mit der Bitte zu kommen und seinen Sklaven gesund zu machen. Er hätte ja auch seine Soldaten schicken können, um dem jüdischen Rabbi zu befehlen zu kommen. Doch er weiß von dem, was er inzwischen von Jesus gehört hatte, dass er es mit jemandem zu tun hatte, der in göttlicher Autorität redete und handelte. Hier war nur eine demütige Bitte am Platz und kein Befehl. Und seine Demut findet ihren stärksten Ausdruck darin, dass er Jesus dann schließlich Freunde entgegenschickt, die ihm ausrichten lassen, er sei es nicht wert, dass Jesus in sein Haus käme. Da ging Jesus mit ihnen. Als er aber nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, ach Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Die Juden sagten, er sei es wert. Er selbst sagte, ich bin es nicht wert. Das ist echte Demut. Paulus spricht im 11. Kapitel des Hebräerbriefes von all den Gläubigen, die durch ihren Glauben Gott geehrt haben. Und am Ende seiner Aufzählung spricht er in Sonderheit von solchen, die durch viel Leid und durch viel Trübsal hindurchgehen mussten. Und die Gott dadurch geehrt haben, dass sie festhielten im Glauben an dem lebendigen Gott. Das sind Menschen, von denen Paulus schreibt, deren die Welt nicht wert war. Aber wenn wir diese Menschen gekannt hätten, wenn wir mit ihnen gesprochen hätten, wenn wir sie gefragt hätten, hör mal, wie steht's eigentlich mit dir, dann hätten sie geantwortet, ich bin's nicht wert, zu Gott gehören zu dürfen. Ich bin es nicht wert. Paulus schreibt, deren die Welt nicht wert war. Sie dachten ganz anders über sich selbst. Das ist echte, wahre Herzensdemut. Fragen wir uns einmal, wie es da mit uns aussieht. Sind wir nicht manchmal davon überzeugt, Gott müsse stolz darauf sein, solche Leute in seinen Reihen zu haben, wie wir es sind? Wir würden das nicht so formulieren. Weder in unserem Herzen, geschweige denn, dass wir es aussprechen würden. Dazu sind wir zu vorsichtig, auch anderen Menschen gegenüber. Kinder, die können das schon mal eher. Die sagen das, was sie denken. Aber wir Erwachsenen, wir haben es mit der Zeit gelernt, uns zu tarnen und das Eigentliche unseres Herzens zu verbergen. Aber im Grunde unseres Herzens ist es nicht manchmal so, dass wir denken, na, wir sind doch tüchtige Leute, wir haben doch etwas aufzuweisen. Es mag ja auch sein, dass wir etwas aufzuweisen haben. Aber es schickt sich nicht für ein Gotteskind, damit zu prahlen, sondern immer wieder die Stellung vor Gott einzunehmen, ich bin es nicht wert, dass du dich um mich mühst, dass du für mich da bist, dass du mich lieb hast. Ich preise dich für deine Gnade, die du mir erwiesen hast. Das ist wichtig, dass wir immer wieder zum Kreuz geführt werden, ihr Lieben. Dort hat der Herr Jesus in seiner Gnade alles für Sünder getan. Da ist aller Ruhm ausgeschlossen, sondern da gibt's nur einen, den wir zu rühmen haben. Und Gott wird seine Ehre keinem anderen geben. Da lässt er nicht mit sich reden. Es gibt nur einen, den wir zu rühmen haben, und das ist Gott selbst in seinem geliebten Sohn, unserem Herrn Jesus. Das ist wahre Demut, wenn wir das immer wieder sehen. Gering von uns denken, groß von Gott denken, groß von seiner Gnade, von seiner Liebe, von seiner Fürsorge, dass wir auf Gnade reduziert werden. Und auch, tja, das wäre eine Folge davon, gewirkt durch den Heiligen Geist, es lernen, den anderen höher einzuschätzen als uns selbst. Das sagt Paulus, ein jeder achte den anderen höher als sich selbst. Wir wissen, dass wir diese echte Demut, diese wahre Demut nicht machen können. Wenn wir wissen wollen, wie groß unsere Sündhaftigkeit ist, dann brauchen wir nur zu versuchen, aus uns heraus Demut zu produzieren. Erich Frommel hat einmal gesagt, er sprach von einer geheuchelten Demut, die durch die Blöße ihres Mantels den Hochmut durchblicken lässt. Ja? Mehr können wir nicht zustande bringen, als eine geheuchelte Demut, die durch die Blöße ihres Mantels den Hochmut durchblicken lässt. Wahre Demut ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Das ist etwas, was von Gott kommen muss, was er wirkt. Nun, dieser Mann hier, dieser Hauptmann, wurde ja nun sehr geachtet von anderen, auch von den Ältesten der Juden, aber sicherlich auch von seinen eigenen Leuten, auch von seinen Untergebenen, von seinen Soldaten, denen er vorstand. Man achtete ihn, man liebte ihn sogar, man wertschätzte ihn. Aber ich könnte mir gut vorstellen, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, er hätte dennoch diese Herzensdemut gehabt. Sonst würde er hier nicht vom Herrn Jesus so herausgestellt, so positiv herausgestellt. Bei uns zeigt sich das ja manchmal, wie wir in unserem Herzen sind und welche Gesinnung wir haben, wenn man uns nicht das entgegenbringt, was wir erwarten. Nicht die Wertschätzung, die wir gerne haben möchten. Nicht die Liebe, nach der wir uns sehnen. Dann zeigt sich das in unseren Reaktionen, ob wir wirklich wahre Herzensdemut haben oder aber, ob wir doch noch mehr von uns selbst leben oder von der Anerkennung anderer als von der Gnade und Liebe unseres Gottes. Wahre Demut lässt sich an dem genügen, dass Gott angenommen hat, uns angenommen hat in Christus Jesus, dass er uns liebt. Das sollte uns zunächst einmal ausreichen. Wenn andere uns dann wertschätzen und lieb haben, dann ist das eine Zugabe, ihr Lieben, auf die wir kein Anrecht haben, die wir nicht einfordern können. Und das ist das große Problem auch im Miteinander, in den Ehen, in den Familien, in der Gemeinde und wo auch immer, dass wir diese Forderungen stellen an den anderen. Und dann ist der Tod im Topf. Das ist keine Herzensdemut, sondern Herzensdemut geht immer davon aus, das, was ich bekomme von dem anderen, ist Geschenk. Ist immer Geschenk, für das ich dankbar sein darf. Und wenn ich es mal nicht bekomme, dann darf ich nicht empfindlich reagieren, dann darf ich nicht beleidigt sein oder dergleichen, sondern dann will ich mich an dem genügen lassen, dass der Herr mich liebt und seine ganze Gnade für mich da ist, sein Segen und alles, was ich brauche. Das gilt es zu üben, und ich muss von mir persönlich sagen, ich habe es da noch nicht allzu weit gebracht, ja, und in mir selbst habe ich es gewiss nicht. Wenn, dann muss Gott es in mir wirken. Auf dem Boden, jetzt kommen wir zum Schluss, auf dem Boden dieser Herzensdemut kann dann auch der Glaube gut gedeihen. Und genau das ist hier der Fall bei unserem Hauptmann. Er hat einen Glauben, über den Jesus nur staunen kann. Und er praktiziert hier etwas, was für alle Glaubenden in der Geschichte des Reiches Gottes immer wieder typisch gewesen ist. Er bringt Argumente vor. Er stützt seine Bitte durch Argumente und begründet seinen Glauben. Wir denken noch einmal zurück an Abraham, der für die Bewohner Sodoms und Gomorras betete. Und dann sehen wir, dass er hier argumentiert, und zwar mit dem Wesen Gottes. Dass er Gott sein Wesen vorhält, und dieses Wesen ist Gerechtigkeit. Und dann sagt er, das sei ferne von dir, das sagt er zu Gott, das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen. So dass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Bringt hier also ein Argument vor. Argumentiert mit dem Wesen Gottes. Mose hindert Gott daran, sein Volk zu vernichten, mit den Worten, wenn du das tust, wenn du dieses Volk auslöscht, was sollen dann die anderen Völker denken? Was sollen dann die Feinde Israels denken? Sie müssen ja denken, der sie aus Ägypten herausgeführt hat, ist nicht in der Lage, sie in das gelobte Land hineinzuführen. Er argumentiert also in seinem Gebet, in seinem Gespräch, das er mit Gott führte. Oder denken wir an jene heidnische Frau, die man ja auch gerne bezeichnet als Fürstin von Anhalt, weil sie anhielt im Gebet. Ja? Fürstin von Anhalt, eine schöne Bezeichnung. Und der Herr Jesus macht ihr deutlich, hör mal, ihr Heiden, ihr seid nicht dran. Ich bin gekommen zu den Schafen des Hauses Israel. Und dann fügt er ein Beispiel hinzu und sagt zu ihr, hör mal, es ist nicht gut, dass man den Kindern, gemeint sind die Israeliten, dass man den Kindern das Brot wegnimmt und gibt es den Hunden und wirft es den Hunden vor, also den Heiden. Und dann sehen wir, dass diese Frau einen großen Glauben hat. Sie greift dieses Beispiel, das Jesus bringt, auf und verwendet es zu ihrem eigenen Nutzen. Indem sie dann sagt, aber zunächst einmal ja, Herr, du hast vollkommen recht, ja, du hast vollkommen recht, aber dennoch leben auch die Hündlein von den Brosamen, die von ihrer Herren Tisch fallen. Sie argumentiert. Und das finde ich so großartig. Und das finden wir immer wieder in der Geschichte der Gotteskinder von Männern und Frauen, die Gott geglaubt haben, seinen Verheißungen geglaubt haben und große Dinge erlebt haben. Von Georg Müller, dem Vater der Weisen, wird berichtet, dass er in einem Fall 12 Argumente vor Gott brachte, um ihm deutlich zu machen, Herr, du musst mich hier erhören. Ja. Oben an stand immer die Verherrlichung und die Ehre Gottes. Und dann brachte er viele Argumente vor. Aus diesem und jenem Grund musst du dieses Gebet erhören. Und er wurde erhört. Gott liebt das. Er hat das gerne. Ich weiß, dass jemand, der auf der Suche nach einer passenden Wohnung für sich und für seine Familie war, und die Zeit war sehr knapp, äußerst knapp bemessen, dass er zu jemandem sagte, hat Gott uns eine Wohnung im Himmel bereitet, dann hat er wohl auch hier auf dieser Erde eine passende Wohnung für uns. Ja? Hat er uns das Größere geschenkt in Christus Jesus und schenkt uns das Größere, wie viel mehr das Geringere, das Materielle? Es ist ein Argument und Gott hat eingegriffen. In der Kürze der Zeit hat Gott wunderbar gehandelt. Das ist staunenswert. Und so sollten wir es auch machen. Wir sollten das lernen in unserem Gebetsleben. Und wir können das hier lernen von dem Hauptmann, der auch ein Beispiel bringt aus seinem eigenen Leben, aus seinem Berufsleben, der ja unter der römischen Oberherrschaft, Obrigkeit stand, von daher auch autorisiert war. Und die Soldaten, denen er befahl, hatten es direkt mit Rom zu tun. Und so sagt er zum Herrn Jesus, hier in den Versen 7 und 8, darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund, denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin, und zu einem anderen, komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. So sagt Herr Jesus, so ist das auch mit dir. Du hast Macht über die Krankheit. Wenn du einer Krankheit befiehlst, dass sie weichen muss, dann muss der Betreffende gesund werden. Sprich nur ein einziges Wort, dann wird mein Sklave gesund. Ein einziges Wort. Du brauchst gar nicht zu mir zu kommen. Ich bin es gar nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Sprich nur ein einziges Wort. Darin bestand der große Glaube dieses Hauptmannes. Er argumentierte. Und er wurde nicht beschämt. Und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Ihr Lieben, dieser Mann hatte Liebe, dieser Mann hatte eine Herzensdemut und dieser Mann hatte einen großen Glauben, dass der Herr Jesus nur darüber staunen konnte, wie wir es hier noch einmal lesen in Vers 9. Als aber Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Findet er diesen Glauben, auch diese Herzensdemut und Liebe, findet er das bei uns, ihr Lieben? Findet er das bei dir? Findet er das bei mir? Und wir haben doch viel mehr Licht vom Evangelium her als dieser Hauptmann. Wir kommen von der Erfüllung alttestamentlicher Verheißungen in Christus Jesus her, vom Erlösungswerk her, vom Kreuz, von der Versöhnung mit Gott durch das Blut Jesu. Wir kommen von Golgatha und von der Auferstehung und von der Erhöhung unseres Herrn her. Wir haben doch viel mehr Licht als dieser Mann und doch beschämt er uns nicht. Wie oft sind wir kleingläubig in bestimmten Situationen? Wie oft sind wir auch lieblos im Umgang mit anderen? Und wie sehr mangelt es uns an dieser Herzensdemut, die wirklich echt ist, vor Gott und auch dann vor den Menschen? Werden wir nicht beschämt von diesem Hauptmann? Und wenn das so ist, dann dürfen wir heute Morgen zum Herrn Jesus damit kommen und sagen, Herr Jesus, es mangelt vorne und hinten. Ja, in mir selbst habe ich nichts davon, aber in dir, Herr Jesus, habe ich die Liebe, die nötig ist, in dir habe ich die Herzensdemut, die nötig ist, und in dir habe ich auch den Glauben, den du in mir wirkst durch den Heiligen Geist. Herr, erbarm dich über mich und mach aus mir einen Menschen, der diesen Wesenszügen, die wir hier bei diesem Hauptmann vorfinden, ähnlich und immer ähnlicher wird, ähnlich ist und ähnlicher wird. Der Herr mag uns dazu seine Gnade schenken. Amen.